الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Welche Jahr haben wir noch mal gerade?
40
war bis vor kurzem, 41. Ja, 1441. Warum haben wir denn das Jahr 1441 und nicht 2019 oder auch 2019? Aber 1441 nach, bevor, was? Hijra, nach der Hijra, genau. Hijra. Nach der Auswanderung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und diese Festsetzung, dass wir, oder diesen islamischen Kalender, wenn man, wie man ihn nennt, der wurde festgelegt in der Zeit von Umar ibn al-Khattab, weil die Auswanderung ein sehr bedeutendes Ereignis in unserer Geschichte war. Es war allerdings nicht so, und das kommt heute manchmal so rüber, dass mit der Auswanderung alle Probleme der Muslime plötzlich gelöst waren. Es war ja so, dass die Muslime vorher 13 Jahre in Mekka waren und sie haben schwerste Verfolgungen und Unterdrückungen erleiden müssen. Und davor hat die Hijra, die Auswanderung nach Medina, sie erst einmal bewahrt. Allerdings war es nicht so, dass mit diesem Zeitpunkt alles plötzlich easy going war. Denn ungefähr ein Jahr nach der Auswanderung war schon was? Die Schlacht von, erste Schlacht war? Badr. Ihr merkt schon, ihr habt euch einen Lehrer hier in die Moschee geholt, das ist bitter für euch, ne? Der fragt mal ab und zu. Ja, Badr. Die erste Schlacht war von Badr. Badr waren wie viele Muslime gegen wie viele der Mushrikin, der Götzendiener? Ja, weißt du, das ist dein Bruder, der ist ja. Was sag mal?
Ich glaube 3000 gegen 12.000.
2000, ah, nicht ganz. Das Verhältnis stimmt schon fast, bitte. 300, genau. 300 gegen 1000. Es waren 1000 aus Mekka, 1000 Mushrikin, Götzendiener aus Mekka, gegen 300 Muslime. Das war schon allein von der Zahl her ein sehr unverschämtes Verhältnis. Und die Muslime hatten tatsächlich sehr große Angst. Der Bruder hat, mashallah, eine passende Sura gerade zitiert, Suratul Anfal. Sie handelt so, wie es zu der Schlacht von Badr kam. Das ist so, wie die Begebenheit wird da erwähnt. Aber das war schon kurz vor knapp. Der Prophet hat sehr intensiv Dua gemacht, oh Allah, wenn das jetzt hier daneben geht, dann gibt es keine Muslime mehr. Niemand mehr wird dich anbeten. Also es war nicht so locker. Jetzt im Endeffekt, für uns ist es jetzt leicht, das zu sagen, Badr, ja klar. Aber die Muslime hatten richtig Angst. Aber Alhamdulillah, die Muslime haben gewonnen. Ein Jahr später war Uhud. Und Uhud haben ungefähr 1000 Muslime zu Anfang gegen 4000 Götzendiener gekämpft. Und von den 1000 Muslimen haben sich nochmal 300 während der Schlacht verabschiedet. Das waren die Heuchler. Da waren es noch 700 gegen 4000. Und die Muslime sahen erst siegreich aus, aber dann ist es trotzdem am Ende noch, wir kennen alle die Geschichte von Uhud mit dem Bogenschützen. Die Schlacht haben die Muslime verloren. Aber sie haben es zumindest überlebt. Sie sind mit dem blauen Auge davongekommen und sind zurückgegangen nach Medina. Und nach Uhud haben die Leute aus Mekka gesagt, was soll das jetzt? Badr haben wir einen drüber gekriegt, jetzt in Uhud haben die einen drüber gekriegt, das geht hin und her, mal wir, mal die, wir wollen ein für alle mal kurzen Prozess machen. Khalas. Wir müssen dieses Problem beseitigen. Was haben die Leute aus Mekka gemacht? Die sind zu den umliegenden Stämmen gegangen. Die ganzen Stämme von der arabischen Halbinsel. Und die haben denen gesagt, hör mal zu, wir haben da ein Problem mit diesem Moslems da in Medina, helft uns mal. Und die anderen Stämme haben erst gesagt, das ist euer Problem, uns tun die ja nichts. Und da haben die Leute aus Mekka gesagt, ja, aber wenn die mit uns fertig sind, dann kommen die danach zu euch. Also seid lieber vorsichtig. Und das hat nach und nach mehr Stämme überzeugt, dass irgendwann sich alle vereinigt haben. Die Stämme von der arabischen Halbinsel haben sich vereinigt. Dazu kamen noch einige Christen aus Jemen, aus dem Süden. Und dazu kamen noch einige jüdische Stämme. Alle zusammen. Insgesamt haben die Leute aus Mekka es geschafft, 12.000 zusammen. 1.000 Badr. 4.000 Uhud, jetzt waren es 12.000. Und 12.000, das sind langsam so viele, dass man sagt, hey, wenn die tatsächlich nach Medina kommen, dann ist die Sache vorbei. Und aufgrund dieser großen Anzahl von sehr, sehr vielen verschiedenen Parteien, es waren nicht nur unterschiedliche arabische Stämme, es waren ja jüdische und christliche Stämme auch noch mit dabei, nennt man die daraus resultierende Schlacht auch Ghazwatul Ahzab. Salam. Die Schlacht der unterschiedlichen Gruppierungen und Parteien. 12.000 Mann, die marschieren jetzt nach Medina. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hört das und kriegt nur mit, da sind jetzt 12.000 Mann unterwegs nach Medina und die haben sich vorgenommen, in die Stadt zu gehen und sie machen einen kurzen Prozess mit jedem Muslim. Das war nicht so, wir schonen die Frauen oder wir schonen die Kinder. Dieses Problem hier, die Muslime, diese neue Nation, die haben sich eingebildet, sie lehnen sich gegen uns auf, die wird danach nicht mehr existieren. Das war der Plan. Und es waren so viele, dass man sagen, wer soll die noch aufhalten? Medina war damals keine Riesenstadt. Wart ihr schon mal in Medina? Warte, wer war schon mal in Medina gewesen, einmal nach Medina gereist? Ganz Medina war damals ungefähr so groß wie der Hof der Prophetenmoschee. Die Moschee, die jetzt ist, und der Hof drumherum, außen. Das insgesamt genommen, das war damals Medina. Jetzt stellt euch vor, 12.000 Mann, bis an die Zähne bewaffnet, gehen dahin und sagen, wir nehmen uns jedes Haus, weil Muslim ist, und danach ist Sense. Das war die Situation. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hört das, dass diese Gefahr bevorsteht und berät sich mit seinen Gefährten, was jetzt zu tun ist. Und wer die Schlacht kennt und den Verlauf, der weiß, dass einer der Sahaba auf eine geniale Idee war. Vielleicht weiß sogar einer, wer das hier war. Ah, da ist jemand. Salman. Salman der Perser. Gerade weil er Perser war, kam ihm eine geniale Idee. Ihr müsst euch Medina mal auf der Karte angucken. Da ist Medina hier. Und da sind da zwei Berge, so Lavahügel, und hinten ist so ein großer Palmenwald. Da kommt man nicht her. Wenn man Medina angreifen will, kann man Medina nur von einer Seite aus angreifen. Und Salman, der Perser, hat sich gedacht, wisst ihr was? Bei uns zu Hause, in Persien, machen wir das so. Wenn eine Armee kommt, dann machen wir einen Graben. Wir machen so einen Graben um unsere Stellung, und da kommen die Pferde nicht durch, und da können die auch nicht so einfach durchlaufen mit ihrem Militärgerät und was auch immer. Das hält die gut auf. Und da haben die Sahaba gesagt, okay, machen wir das auch. Und dann haben die an der Stelle, wo man Medina angreifen konnte, haben sie einen Graben gemacht. So wie man eben in der kurzen Zeit, in ein paar Tagen noch, einen Graben machen konnte. Er war vielleicht so 6 Meter ungefähr breit. Also es war ungefähr so, wie der Bruder da vorne so sitzt, so ungefähr so diese Entfernung. Du kommst mit dem Pferd nicht so einfach rüber. Du kannst auch nicht mit Pfeil und Bogen und Schwert so einfach rüber. Aber du siehst die Leute ja noch. Okay, die 12.000 Mann kommen nach Medina, stehen an diesem Eingang. Und sehen plötzlich, da ist ein Graben, und das kannte man in der ganzen arabischen Halbinsel gar nicht. Also, hä? Wie jetzt? Hm? Das ist so, beim Spiel würde man sagen, das ist gemogelt. Aber okay, was macht man jetzt? Die haben sich gedacht, okay, die sitzen da jetzt in Medina, 2 Hügel, da hinten der Wald, hier der Graben. Irgendwann müssen die ja mal rauskommen. Du kannst ja nicht 100 Jahre in deiner Stadt sitzen bleiben. Hm? Da muss ja Versorgung rein, und die Leute müssen irgendwann raus. Und okay. Haben die diese 12.000 Mann sich gesagt, wir machen jetzt hier ein Lager. Direkt vor der Stadt. Hier ist Medina, hier sind die Sahaba mit ihren Häusern, hier ist ein 6 Meter Graben, und da vorne haben sich dann 12.000 Mann versammelt, Zelte aufgebaut, und die haben gesagt, okay, wir warten, bis ihr rauskommt. Und das war einer der schwersten Zeiten für die Muslime überhaupt. Das sagte der Prophet, als er gefragt wurde, was seine schwerste Zeit war. Es war einmal für ihn das schwerste persönliche Erlebnis, das war, wo er nach Taif gegangen ist und wo die Leute ihn empfangen haben da. Aber für die Gemeinschaft der Muslime war das eine der schwersten Zeiten überhaupt. Allah beschreibt das sehr eindrucksvoll im Koran, in Al-Ahzab, genau, Surat Al-Ahzab. Wenn ihr da die ersten Seiten mal lest, wie Allah das Ganze beschreibt, die Muslime hatten solche Angst, da sind 12.000 Mann, und die versuchen ja ständig rüberzukommen. Da ist mal so ein bisschen was lose, da versucht ein Pferd rüber zu springen, da versucht einer mit dem Schwert vorbei und so weiter. Und jeden Tag besteht die Gefahr, dass diese 12.000 Mann in die Stadt kommen, und dann ist es vorbei. In dieser Zeit, wo die Armee draußen gelagert hat, hatten die Muslime Tag und Nacht Todesangst. Die Leute sagten später, es gab Zeiten, wo wir uns nicht getraut haben, auf die Toilette zu gehen. Damals hatte man ja keine Toilette zu Hause, man ist eigentlich so aus der Stadt rausgegangen. Man hat sich irgendwo ein ruhiges Plätzchen gesucht, das ging nicht mehr. Du musstest Angst haben, da sind Leute mit dem Bogen, ne? Du wirst währenddessen erwischt dabei. Das war die Situation Tag und Nacht. Wenn ihr euch das mal so bildlich vor Augen führen wolltet, stellt euch vor, wir wären hier in dieser Moschee gefangen. Wir könnten nicht raus. Überall da draußen wären Scharfschützen. Aber die einzigen Toiletten, die es gibt, sind tatsächlich da draußen irgendwo. Und jedes Mal müsstet ihr rausrennen, schnell dahin, und ihr hättet Angst, dass ihr erschossen werdet, und müsstet wieder zurückkommen. Das war die Situation der Muslime damals, tagelang am Stück. Wenn ihr die ersten Seiten von Surat Al-Ahzab lest, Allah beschreibt das sehr, sehr eindrucksvoll. 4 Wochen hält das an. Nach 4 Wochen, nachdem die Leute 4 Wochen so waren, wirklich. 4 Wochen, eine ganze Gemeinschaft in der Stadt, jeden Tag denken die, vielleicht schaffen die, vielleicht kommen sie so rum. Nach 4 Wochen schickt Allah einen Wind. Abends, wo die Leute das Feuer angemacht haben, schickt Allah einen Wind in das Lager dieser 12.000 Mann. Und der Wind sorgt dafür, dass die Zelte Feuer fangen. Hier ist ein Zelt aufgebaut, die kochen davor, und dann, wenn der Wind kommt, das Zelt fängt Feuer. Die Pferde drehen durch, es bricht ein Riesenchaos aus. Und sowieso waren die schon 4 Wochen da in der Wüste. Die Leute haben keine Lust mehr, die gehen wieder nach Hause. Dadurch wurde tatsächlich die Schlacht beendet. 4 Wochen Al-Ahzab vor Medina. Es gab kein Gefecht. 4 Wochen haben die ausgehalten. 4 Wochen hatten die Muslime Todesangst. Allah schickt einen Wind und die Leute gehen nach Hause. Die Leute von Mekka gehen zurück nach Mekka. Die anderen, die sich den Mekkanern angeschlossen haben, die waren sauer. Okay, ihr schleppt uns hier durch die Wüste. Wir warten 4 Wochen davor. Wir denken, es gibt Beute. Wir schleppen Leute mit aus Medina. Nichts davon. Wir waren so ein bisschen, ja. Aber gut. Die Muslime haben angefangen zu atmen. Sie waren sehr, sehr erleichtert, weil sie kurz davor waren, tatsächlich ausgelöscht zu werden. Das war die Situation. Nach dieser Begebenheit, nach der Schlacht von Al-Ahzab, wir gehen ein paar Wochen in die Zukunft, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen Traum. Er sieht im Traum, dass die Muslime nach Mekka gehen und Hadsch machen. Das war sein Traum. Der Prophet sieht im Traum, dass sie nach Mekka gehen und die Hadsch vollziehen. Und wenn der Prophet einen Traum hat, das ist nicht irgendwie Spinnerei oder sowas, was wir manchmal so haben. Seine Träume sind die Wahrheit, sind die Realität, sind fast schon wie eine Offenbarung. Und er geht damit zu seinen Leuten und sagt ihnen, wisst ihr was? Ich sehe, dass wir nach Mekka gehen und Hadsch machen. Bereitet euch vor. Und jetzt müsst ihr euch das mal so auch wieder ein bisschen bildlich vor Augen stellen. Es ist noch nicht lange her, da waren die Leute aus Mekka mit 12.000 Mann hier vorne vor der Stadt. Und haben Tag und Nacht auf eine Gelegenheit gewartet, jeden einzelnen Muslim zu töten. Ein paar Wochen danach sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ich habe im Traum gesehen, dass wir Hadsch machen. Bereitet euch vor, wir gehen zu Hadsch. Wohin macht man nochmal Hadsch? In welche Stadt geht es da? New York, Peking, was war das? Welche Stadt? Mekka. Woher kamen die Leute mit den 12.000 Mann, die Muslime auslöschen wollten? Woher nochmal?
Mekka,
genau. Dieselbe Stadt. Und wenn man jetzt Hadsch macht, Hadsch kennt ihr, habt ihr ja schon mal gesehen, nach Hadsch geht man da hin mit Rüstung und Helm und Schild und Schwert und was trägt man nochmal? Lederkleidung, irgendwas muss man doch zum Schutz tragen, oder? Was trägt man? Bitteschön. Handtücher. Er weiß es genau. 2 weiße Handtücher. Gar nichts sonst. Nicht mal ein Schwert oder ein Bogen oder ein Schild, nichts. Du hast 2 weiße Handtücher. Jetzt stellt euch das vor. Al-Ahzab habe ich euch gerade erzählt, was die Leute aus Mekka vorhatten. Ne? Und jetzt kommt der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit dieser Idee um die Ecke. Ihr zieht euch alle 2 weiße Handtücher, ich habe einen Traum gehabt. Ne? Ihr zieht euch 2 weiße Handtücher an und wir gehen unbewaffnet nach Mekka. Wenn ich so mit zu euch kommen würde, dann, du Junge, hast du einen Schaden? Aber die Sahaba haben das natürlich nicht gesagt. Obwohl das nur ein Traum war. Es war nicht mal eine Offenbarung, dass man sagen kann, Befehle im Koran, es war nur ein Traum. Aber die Sahaba hatten das Vertrauen in das Wort des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und die Sahaba haben eine Erziehung genossen. Schon die ganzen Jahre vorher. Wenn der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, etwas befohlen hat, was haben sie dann geantwortet? Wir hören und wir gehorchen. Sami'na wa ata'na. Wir hören und wir gehorchen. Das war die Erziehung. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt eine Sache, die kann noch so schräg sein oder schräg erscheinen. Es gibt keine andere Reaktion als Sami'na wa ata'na. Wir hören und wir gehorchen. Und das machen die Leute. Sie bereiten sich auf die Hadsch vor, sammeln ihre Sachen, sorgen für den Ihram. Jetzt zu Hadsch. Hadsch von Medina. Wenn wir von hier eine Reise machen zu Hadsch, wie lange dauert das ungefähr? Wie lange fliegt man dann?
4-5 Stunden.
Ne? Aber gut, das sind auch jetzt, wir kommen ja aus Deutschland, 4000 Kilometer. Medina ist ja sehr nah an Mekka, das sind nur 400 Kilometer. Also es müssen ja weniger sein als 5 Stunden bis Mekka, oder? Es sind viel mehr. Wochenlang bist du in der Wüste unterwegs. Und von Medina aus Hadsch machen nach Mekka, diese 400 Kilometer, diese Wochen, die du in der Wüste marschierst. Ne? Und noch einmal, nur 2 weiße Handtücher, mehr hast du ja gar nicht. Das ist nicht wie ein Flugzeug, wenn wir schon, wir streiten manchmal, ob Economy oder Business Class. Ne? Und wenn man nur Economy hat, dann hast du immer noch einen Sitz. Ne? Und 4 Stunden Flug, muss man sich mal bewegen, ne? 4 Stunden. Und wenn du Durst hast, hast du hier so einen Knopf oben, ding, geht ein Licht an, dann kommt eine nette Dame, was darf ich Ihnen bringen? Oh, eine Orangensaft, bitte. Sofort, dann kommt er mit Orangensaft, tatsächlich. Ja. Die ist ein bisschen heiß, also Klimaanlage an. So machen wir heute 4 Stunden nach Hat, ja? Nach Makka. Das war damals nicht so. Diese Wochen, die durch die Wüste marschiert sind, das war richtig, richtig hart. Und nach diesem Erlebnis, was sie vorher hatten mit Achsal, mit den Leuten, die da vor der Tür standen, ja? Das macht das schon zu einer Idee, wo du denkst, wow. Wir lesen das heute so wie eine Seite im Buch über die Sira, aber das war eine gewaltige Sache. Aber die Sahaba machen das. Sie bereiten sich wochenlang darauf vor. Wochenlang. Sie planen das alle, nehmen Vorräte mit, erledigen ihre Sache, kaufen ihren Ihram, es kommt die Zeit und sie machen sich auf den Weg nach Mekka. Sahaba gehen von Medina nach Mekka zu Hajj. Mit 2 weißen Handtüchern mehr haben die tatsächlich nicht dabei. Und je näher sie Mekka kommen, desto näher weiß eigentlich jeder Einzelne, wir gehen jetzt nach Mekka, wo diese 12.000 Mann mit den Schwertern waren. Beziehungsweise, die waren vorher da. Jetzt sind in Mekka nicht mehr so viele, aber Mekka hat immer noch eine Armee. Wir haben Schwerter, wir haben nichts. Mit jedem Schritt, den sie näher nach Mekka kommen, gehen sie ihrem eigenen Tod näher. Das ist die Wahrheit. Das ist zumindest die Vorstellung, die man hat. Trotzdem gehen sie keinmal zurück. Keine Diskussion. Keiner sagt, können wir nicht nochmal? Sie hatten diese Erziehung. Der Prophet Sallallahu geht vor, wir gehen hinterher, wir hören und wir gehorchen. Das war ihre Erziehung. Und während sie auf dem Weg nach Mekka sind, hören die Leute aus Mekka irgendwann, die Muslime kommen von Medina. Zu Hajj. Unbewaffnet, mit 2 weißen Handtüchern. Vorher haben wir uns den ganzen Stress gemacht, wir wollen eine Armee sammeln und ne, Verteidigungsanlagen in Medina und so weiter. Jetzt kommen die zu uns vor die Haustür. Die haben sich die Hände gerieben. Die haben gesagt, wow, das ist eine Gelegenheit. Die Leute aus Mekka schicken Khalid ibn Walid rum, geh mal eben zu den Muslimen und erledige das Problem. Die sind ja sowieso unbewaffnet, wie sollen sie sich zur Wehr setzen? Khalid ibn Walid mit seinen Reitern, er geht mal hin, erledige die Muslime. Die Muslime hören, dass Khalid ibn Walid auf dem Weg ist. Spätestens jetzt wirst du denken, der eine oder andere sagt, lass uns lieber umdrehen. Das war vielleicht doch keine so gute Idee, vielleicht stimmt was nicht mit uns, es war nur ein Traum, es ist keine Offenbarung, nichts davon. Der Prophet geht weiter, aber er ist klug, er nimmt einen Umweg, damit er Khalid ibn Walid umgeht. Aber sie gehen hinterher. Obwohl sie wissen, Khalid ibn Walid kommt, die gehen einfach hinter dem Propheten. Wir hören und wir gehorchen, wir gehen mit. Der Prophet hat das gesagt. Und sie gehen weiter, Khalid ibn Walid verpasst sie. Und sie gehen so lange weiter, bis sie einen Platz erreichen, den man heute Al-Hudaybiyah nennt. Al-Hudaybiyah. Wir waren schon mal einige Male selbst in Hudaybiyah, an diesem Ort. Das ist gar nicht so weit von Mekka. Das sind nur 20 oder 25 Kilometer. Wenn die Hügel nicht dazwischen wären, von Hudaybiyah könntest du die Kaaba sehen. So nah ist das tatsächlich dran. Und sie kommen bis Al-Hudaybiyah und die denken, wow, das klappt tatsächlich. Ich meine, wir sind schon fast bis zur Kaaba, 400 Kilometer wochenlang durch die Wüste, wir sind fast da. Das kann funktionieren. Aber die Leute aus Mekka geben nicht nach. Sie hören, die Muslime sind in Hudaybiyah, die Muslime zögern ein bisschen, was machen wir jetzt? Und die Leute aus Mekka wissen auch nicht so recht, was sie machen sollen. Das Problem, was sie jetzt haben, die Muslime stehen schon fast vor der Haustür. Und vielleicht wisst ihr, dass die Leute aus Mekka, die Quraysh, sie genossen einen hohen Ruf bei den Arabern in der ganzen Halbinsel. Und zwar deswegen, weil sie die Leute, die zur Hajj kamen, was haben die mit denen gemacht? Haben die getötet? Die haben denen was zu trinken gegeben, die haben denen Unterkunft gegeben, die haben die versorgt. Deswegen waren sie beliebt. Die Leute haben sie deswegen respektiert. Jetzt kommen Leute auch zu Pilgern. Wenn sie die jetzt 25 Kilometer vor der Haustür tatsächlich noch angreifen würden, dann wäre das schwer. Die Muslime wissen das aber nicht genau. Was machen die? Wollen die uns immer noch angreifen? Khalid ibn Walid war gerade unterwegs. Wie ist jetzt die Situation? Und sie warten auch ab. Und die Muslime denken sich, okay, was wir machen ist folgendes. Wir schicken jemanden zu den Quraysh und der sagt denen, hör mal zu Leute, wir wollen keinen Stress. Wir machen keinen Krieg. Wir wollen hinkommen, Hajj machen, 3 Tage später gehen wir wieder zurück. Fertig. Mehr machen wir gar nicht. Und sie schicken Uthman ibn Affan nach Mekka. Die sagen zu Uthman, klär das mal. Sag den Leuten aus Mekka, wir haben nichts Schlimmes vor. In Mekka, die Leute sehen, dass Uthman kommt und sie halten ihn etwas länger auf, weil sie nicht so recht wissen, was sie ihm sagen sollen. Wir wissen nicht, ja, was machen wir jetzt? Lassen wir sie durch? Was machen wir? Die müssen sich beraten. Und je länger das dauert, bis Rahman wieder zurückkommt, desto mehr Angst kriegen die Muslime. Und irgendwann verbreitet sich das Gerücht, die Leute aus Mekka haben Rahman getötet. Das Gerücht verbreitet sich unter den Muslimen. Und die Leute waren sauer. Selbst der Prophet war richtig sauer. Er sammelt seine Leute unter einem Baum und er sagt denen, hört mal zu, Rahman wurde von den Leuten aus Mekka getötet und wir gehen jetzt nach Mekka und wir nehmen Rache für Rahman. Okay, noch einmal. Die Sahaba wollen nach Mekka gehen und Rache nehmen für Uthman. Wie waren die nochmal bewaffnet? Was hatten die für schwere Waffen dabei? Nichts. Das hier hatten die. Diese Sachen hier. Diese beiden Hände. Jeder von denen hatte zwei Hände. Keine Rüstung, kein Schwert, gar nichts. Aber der Prophet ﷺ hält so eine motivierende Rede für sie. Und sie hatten diese Erziehung. Der Prophet ﷺ sagt das, okay, dann machen wir das. So verrückt diese Sache klingt, wir machen das trotzdem. Als die Leute aus Mekka hören, dass die Muslime das ernsthaft vorhaben, dann sagen die mal, ey Leute, lasst mal. Hier habt ihr Rahman wieder, der wurde nicht getötet, nimmt mal. Und dann sagen sie, okay, wir müssen das Problem jetzt aber einfach alle mal klären. Da stehen jetzt die Muslime, wir sind hier in Mekka und keiner weiß, was zu machen ist. Die Leute aus Mekka schicken jemanden zu den Muslimen. Und er macht ihnen einen Vorschlag. Er sagt ihnen, hört mal zu Leute, wir machen jetzt erstmal keinen Krieg mehr, wir machen einen Friedensvertrag. Und das ist der berühmte Friedensvertrag von Hudaybiyah. Und wenn wir etwas davon wissen, dann ist es die eine Sache, dass dieser Vertrag eigentlich nur gegen die Muslime war. Er war nur zum Vorteil für die Leute aus Mekka. Die ganzen Verhandlungen waren schon schräg. Sie bereiten einen Vertrag vor und der fängt an mit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Und die Leute aus Mekka sehen, naja, Bismillah, okay, Bismillah ist okay, Allah erkennen wir an. Aber ar-Rahman ar-Rahim? Was soll das heißen, ar-Rahman ar-Rahim? Lass mal das weg. Und denkt schon, ey Leute. Und dann geht es weiter. Vertrag zwischen Mohammed, dem Gesandten Allahs. Mohammed, Rasulullah. Und dann sagen sie wieder, ey, wir glauben gar nicht, dass er der Gesandte Allahs ist. Streich das weg. Und dann kommen die Bedingungen von diesem Vertrag. Die Bedingungen sind, 10 Jahre ist Frieden. Es gibt keinen Krieg. Aber dieses Jahr macht ihr keine Hatsch. Dieses Jahr gibt es keine Hatsch für euch. Ihr seid zwar jetzt bis hierhin gekommen, aber ihr geht einfach so zurück nach Medina. Keine Hatsch für euch. Ja, ich weiß, wochenlang seid ihr durch die Wüste marschiert, ist euer Pet. Ihr geht jetzt zurück und wir schauen nächstes Jahr. Nächstes Jahr könnt ihr kommen. Aber jetzt geht ihr zurück. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache, in diesen 10 Jahren, wenn jemand aus Mekka den Islam annimmt und er will zu euch nach Medina, schickt ihn wieder zurück. Aber wenn jemand von euch aus Medina zurück will nach Mekka, dann lasst ihn gehen. Und die Sahaba hören das und was sind das für Bedingungen? Und egal, was die anstellen, selbst am Anfang das Theater mit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, der Prophet sagt einfach, okay, ist okay. Die Sahaba sehen das und sie kochen. Der Prophet sagt, ist okay, mach. Ist in Ordnung, wir unterschreiben. Und dann sind sich alle einig, die Bedingung, der Vertrag ist noch nicht unterschrieben. Und eine der Bedingungen war, wenn jemand aus Mekka den Islam annimmt, die Muslime schicken ihn zurück. Und noch bevor der Vertrag unterzeichnet wird, werden die Muslime genau damit geprüft. Einer der Sahaba ist in Mekka geblieben. Er ist nicht mit ausgewandert, weil er nicht konnte. Er wurde von seiner Familie, von seinem Herrn zurückgehalten. Er konnte nicht weg. Als er hörte, die Muslime sind in Hudaybiyah, er hat es geschafft, sich zu befreien und kommt nach Hudaybiyah. Und er wurde in Mekka sehr schlecht behandelt. Die Leute aus Mekka wussten ja, die sind in Medina und wir haben so viel Stress mit denen. Er war die ganzen Jahre in Mekka geblieben. Die haben ihn so übelst behandelt und gefoltert ohne Ende. Er kommt in Hudaybiyah an, er sieht den Propheten und seine ganzen Geschwister, ist froh, dass er da ist, aber wenn die Leute ihn sehen, du denkst, der ist wie ein Toter, der noch gerade so lebt. So kommt er an. Und er ist froh, dass er sich aus Mekka befreien konnte, jetzt ist er in Hudaybiyah. Die Leute aus Mekka sagen, schau mal, wir haben doch hier gerade einen Vertrag gemacht. Du musst ihn jetzt wieder zurückschicken. Und du wirst denken, wow, was machst du? Der Junge ist dem Tode nahe. Schau mal, wie sie ihn behandeln. Und der Vertrag war noch nicht einmal unterzeichnet. Aber der Prophet Salossim steht zu seinem Wort. Er will nicht, dass irgendwie der Ruf sich verbreitet, er würde seinen Vertrag nicht halten. Und allen Ernstes schickt er ihn wieder zurück. Und die Sahaba sehen das Und die können es noch weniger verstehen. Innerlich in den Sahaba hat es gekocht. Sie sehen diesen ganzen Vertrag, die Bedingungen waren schon schlimm. Aber jetzt sehen sie jemanden. Ich meine, stellt euch das vor, es käme jemand hier aus Braunschweig, der hätte den Islam angenommen, 5 Jahre geheim gehalten. Und seine Familie behandelt ihn sowas von schlecht. Er kommt jetzt hier durch die Tür, Blut überströmt. Noch gerade so schleppt er sich hier rein. Und jetzt müsste ich sagen, tut mir leid, geh zurück zu deiner Familie, die dir das angetan hat. Wir können dich nicht hier behalten. Wie würdet ihr reagieren? Welches Gefühl hättet ihr im Herzen? Und diese Habe hatten das auch. Aber sie sehen das alles und sie kennen ihre Beziehung, ihre Erziehung. Der Prophet sagt eine Sache und wir hören und wir gehorchen. Es gibt keine Alternative dazu. Und so passiert es. Der Vertrag wird unterschrieben. Die Leute aus Mekka gehen zurück. Und jetzt kommt der Prophet. Er geht zu seinen Sahaba, die sind alle versammelt da. Und sagt ihnen, okay, ihr habt gesehen, was passiert ist. Wir haben den Vertrag unterzeichnet. Dieses Jahr gibt es keine Hajj. Wir packen unsere Sachen. Beendet den Ihram, rasiert eure Haare, zieht euch um. Wir gehen zurück nach Medina. Das ist ein sehr einfacher Befehl, den er seinen Leuten gegeben hat. Und wir kennen die Erziehung seiner Leute. Er hat seine ganze Generation von Sahabern erzogen, wir hören und wir gehorchen. Nicht wahr? Das war ihre Erziehung, wir hören und wir gehorchen. Jetzt sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihnen, wir gehen zurück nach Medina, beendet euren Weihezustand, beendet Ihram, alles, ne? Keine Hatsch dieses Jahr, wir gehen zurück, packt eure Sachen. Ganz einfache Sachen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt das zu seinen Sahaba und keiner bewegt sich. Keiner tut was. Genau wie ihr jetzt, sehen die da, sitzen die da und stehen da und starren den Propheten sallallahu alaihi wasallam an und verstehen nicht, was jetzt gerade passiert ist. Es war das allererste Mal, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam seinen Gefährten einen Befehl gibt und keiner tut was. Sie stehen nur da und warten. Was ist hier gerade passiert? Und obwohl sie 15 Jahre vorher diese ganze Erziehung genossen haben, stehen sie hier an diesem Punkt und können nicht weiter. Aber was ist passiert? Was ist der Grund dafür? Warum ist es bis so weit gekommen, dass die Leute verstehen und sie machen nichts? Ihr müsst verstehen, wie sie dahin gekommen sind, wie die Wochen davor verlaufen sind. Wir hatten die Schlacht von Al-Ahzab, von den Gruppierungen, 12.000 Mann. Und die Muslime hatten Todesangst. Wochenlang Todesangst. Dann war die Schlacht beendet und die waren erleichtert. Die konnten zum ersten Mal wieder atmen. Sie waren so gewesen und jetzt, okay, das Leben geht wieder seinen Lauf. Und sie waren erleichtert. Dann kommt der Prophet mit der Idee, die Leute, die uns hier versammelt, die hier versammelt waren, die uns töten wollten, wir gehen zu denen unbewaffnet. Und sie haben Angst. Sie denken, was passiert da? Und sie gehen mit jedem Schritt, wissen sie, sie gehen ihrem Untergang entgegen. Ich meine, wir haben keine Waffen dabei, wir gehen einfach so nach Mekka. Und mit jedem Schritt haben sie noch mehr Angst, was passiert. Aber je näher sie irgendwann kommen, und sie sind schon bei Hudaybiyah, jetzt haben sie irgendwann Hoffnung. Sagen, wow, vielleicht klappt das tatsächlich. Vielleicht erreichen wir wirklich Mekka, vielleicht machen wir die Hajj. Die Leute haben sich das so sehr gewöhnt, Hajj zu machen. Vielleicht klappt das, wir sind schon fast da. Sie hatten Hoffnung. Dann sitzen sie da, und es verbreitet sich das Gerücht, Osman wurde getötet, und sie haben Wut. Die waren richtig wütend. Was ist das für eine Idee, dass man einen Botschafter tötet? So was gibt es doch gar nicht. Die waren sehr wütend. Und der Prophet versammelt sie und sagt, wir nehmen Rache für Osman. Und er hat ihnen eine schöne Rede gehalten. Er hat sie motiviert, er hat sie richtig zum Kochen gebracht. Und sie waren richtig motiviert. Sie hatten Mut geschöpft. Sie sagten, ja, wir machen das. Obwohl das verrückt ist, nur mit den zwei Händen, aber wir machen das trotzdem. Kein Problem, wir machen das. Und dann kommt die Nachricht, hey, hier hat Osman wieder. Und sie waren erleichtert. Sagt, wow, wir müssen doch nicht dahin gehen. Und dann kommen die Bedingungen von diesem Vertrag von Hudaybiyah. Und sie haben das als Erniedrigung empfunden. Es war demütigend. Und noch dazu müssen sie das direkt live vor Augen sehen, dass einer ihrer Geschwister wieder zurückgeschickt wird. Das war die Demütigung hoch 595. Das war eine Achterbahn der stärksten Emotionen, die ein Mensch haben kann, innerhalb von wenigen Tagen. Von Angst, Hoffnung, Verzweiflung, Wut, Motivation, Angst, so ging das so hin und her. Und wenn du die Menschen, wenn du einen Menschen so rannimmst, und dann sagst du ihm eine einfache Sache, der tut gar nichts mehr. Jetzt stell dir nicht einen Menschen vor, du hast 1000 davon. 1000 Menschen haben gemeinsam das alles durchgemacht. Der Prophet sagt ihnen eine einfache Sache. Und keiner bewegt sich. Was ist hier gerade passiert, denken die Leute sich. Was ist die Lösung? Der Prophet sieht das und erkennt diese Erfahrung nicht. Es ist das erste Mal, dass er etwas sagt und die Leute reagieren nicht. Er geht in sein Zelt zu Salama. Er wollte die Hatsch mit seiner Frau Salama machen. Und er sagt zu Salama: Ich habe den Leuten gesagt, sie sollen sich rasieren und fertig machen für die Abreise, und die bewegen sich nicht. Und Salama sagt zum Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam: Geh raus zu den Leuten und sag gar nichts. Sag nichts. Bereite du dich vor, rasier deinen Kopf, dass die Pilgerfahrt beendet ist, zieh dich um und pack deine Klamotten. Sag nichts zu den Leuten, mach das einfach. Und der Prophet macht das genauso. Er geht raus, er redet nicht mit den Leuten, er gibt keine Befehle. Er geht raus zu den Leuten, er rasiert seinen Kopf, zieht sich um, packt seine Sachen und bereitet die Abreise vor. Und einer nach dem anderen macht es ihm nach. Einer nach dem anderen fängt an, den Kopf zu rasieren, sich umzuziehen, seine Sachen zu packen und geht zurück nach Medina. Und als sie abgereist sind, offenbart Allah den Vers: Inna fatahna laka fathan mubina. Das war der Moment, wo Allah den Vers offenbart: Inna fatahna laka fathan mubina. Wahrlich, wir haben dir einen offenkundigen Sieg gegeben. Das war die Offenbarung. Wir haben dir einen offenkundigen Sieg gegeben. Inna fatahna, das ist nicht nur, wir haben dir ohne Zweifel, es gibt keinen Zweifel daran, das, was wir dir, o Prophet Muhammad, was wir dir gegeben haben, war ein offenkundiger Sieg. Offenkundig heißt eine Sache, du siehst das und erkennst es sofort. Kein Zweifel, das war ein Sieg. Wenn wir heute im Zusammenhang mit der Sira, mit der Lebensgeschichte des Propheten, wenn wir das Wort Sieg hören, woran denken wir dann immer zuerst? Was war der Sieg des Propheten? Was war sein Sieg in dem Sinne? Eigentlich denken wir zuerst immer an die Eroberung von Makka.
Das Frieden, 10 Jahre Frieden und dann viele Nicht-Muslime zum Islam konvertiert.
Das kam später. Das kam auch später, das war ein Resultat von Hudaybiyah. Dass es 10 Jahre Frieden gab und viele Muslime sind gekommen. In diesem Moment, wo die Offenbarung kam, haben alle Muslime das als Erniedrigung, als Niederlage aufgefasst. Würdest du heute einen Historiker fragen und er sieht die Hudaybiyah, er würde sagen, das war eigentlich eine Niederlage. Die Muslime selber, sie haben verloren. Sie sind gekommen wegen der Hadsch, sie müssen wieder zurück. Und die Bedingungen, die sie bekommen haben, waren sehr hart für sie. Es sieht eigentlich so erstmal nicht aus wie ein Sieg. Allah sagt hier aber: Dir, Prophet, haben wir einen Sieg gegeben. Und vor allen Dingen, er sagt nicht den Muslimen insgesamt. Mekka war ein Sieg für alle Muslime. Hier sagt Allah: Dir, Prophet, haben wir einen Sieg gegeben. Was war der Sieg in diesem Augenblick, nicht 10 Jahre später? In diesem Augenblick, was war der Sieg des Propheten Sallallahu Alaihi
Wasallam?
Das ist der Punkt. Der Sieg des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam in diesem Augenblick war, er hat Leute um sich, sie können von Emotionen so gehen. Von oben nach unten, links nach rechts. Sie werden wochenlang durchgeschüttelt in alle möglichen Richtungen. Egal, was sie durchmachen, egal. Es ist egal. Sie haben sich unter Kontrolle. Sie sind in der Lage, sich zu kontrollieren und trotzdem an der Seite des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam mitzugehen. Das ist nicht so leicht. Das war der Sieg des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam, diese Menschen, die er um sich gesammelt hat. Stellt euch die Situation mal so heute vor. Ich mache ja selber so Pilgerreisen. Ich fahre ja selber Hatsch auch mal. Stellt euch vor, ich würde euch sagen: Ey, ihr könnt alle mitkommen, wir machen nächstes Jahr Hatsch. Bereitet euch vor, packt eure Sachen, wird alles geklärt. Und ihr macht das. Ihr zahlt alle 5000 Euro, ihr packt eure Sachen, nächstes Jahr fliegen wir zu Hatsch. Wir kommen in Saudi-Arabien an, am Flughafen, und der Typ am Zoll guckt drauf, guckt euch an und sagt: Nee, dieses Jahr nicht. Versuch nächstes Jahr nochmal. Und dann würde ich euch sagen, ja, wisst ihr, ich habe mich getäuscht. Nicht dieses Jahr, wir machen das nächstes Jahr. Was würdet ihr mit mir machen? Was würdet ihr mit mir machen, wenn ich... Ich würde euch sagen, ist alles vorbereitet, kein Problem. Kein Problem, wir machen das. Und dann sind wir am Flughafen und sagen, nee, wir müssen wieder zurück. Nächstes Jahr können wir es ja nochmal versuchen. Ihr würdet nicht einfach so mit mir mitgehen. Das weiß ich ganz bestimmt. Hier würde ein Chaos ausbrechen. Und das ist 5 Stunden Flug. Also was wir in Vorbereitung machen im Vergleich mit den Sahaba ist nichts. Und einer der Sahaba in diesem Augenblick, er kommt zu Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagt ihm, ja Rasulallah, du hast doch im Traum gesehen, dass wir Hatsch machen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt ihm genau das. Er sagte, ja, habe ich es gesehen, aber vielleicht nicht dieses Jahr. Das war die Antwort. Ich selber, ich wäre wahrscheinlich nicht mehr mit euch zurückgekommen. Ich würde jetzt irgendwo in 7 Teile zerlegt am Flughafen von Jeddah liegen. Aber der Prophet, er geht einfach raus aus seinem Zelt, er bereitet sich für die Abreise vor und egal was vorher war, die Leute gingen mit. Das war der Sieg des Propheten. Wir haben heute immer die Vorstellung, wenn wir an Sieg denken, Sieg irgendwo in der Natur des Menschen, dass man immer an militärische Siege denkt. Aber wisst ihr, wie der militärische Sieg in Makkah, wie der im Koran bezeichnet wird? وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ. Das ist so nebensächlich, Uchra. Das ist so, es passiert auch, es kommt noch mit. Das ist nicht mehr der eigentliche Sieg. Der eigentliche Sieg war das hier. Und wir können daraus eine Lehre für uns ziehen. Den Sieg von Allah subhanahu wa ta'ala, wenn wir überhaupt darüber nachdenken, dann fängt er tatsächlich bei uns an, dass wir in der Lage sind, egal was die Emotionen mit uns machen, dass wir in der Lage sind, diese zu kontrollieren. Wisst ihr, was das Wort Jahl bedeutet? Der Araber ist hier gefragt. Jahl. Jahl bedeutet Unwissenheit. Es wird heute so verwendet wie Unwissenheit. Es bedeutet Unwissenheit aber nicht nur in einem Sinne, dass man etwas nicht weiß. Jahl bedeutet, dass der Verstand nicht das ist, was deine Handlungen kontrolliert. Es sind die Emotionen. Etwas wie ein Gegenteil davon ist Aql. Aql bedeutet eigentlich Verstand. Aber das arabische Wort für Verstand, Aql, das kommt von Akala. Akala ist, wenn eine Frau, ich vergesse mal, wie diese Frisur heißt, wenn die Haare nehmen, die nehmen so, die haben lange Haare und die binden sie so zusammen, dass sie festsitzen. Dut heißt das. Ne? Dut, so ähnlich. Ne? So heißt das. Das nennt man Akala. Und der Verstand heißt Akal, weil er in der Lage ist, die Emotionen zu kontrollieren. Deswegen heißt das Akal. Und Jahl ist das Gegenteil. Es ist, wenn deine Emotionen überhand nehmen. Und das ist eine Sache, die ich heute oftmals bei uns Muslimen beobachte. Ganz oft. Du siehst irgendwas Schlimmes, was draußen passiert und die Muslime sagen, wir müssen was machen. Das ist Emotion. Wir müssen was machen. Und irgendwas würde man dann immer machen. Man muss nicht immer irgendwas machen. Wenn du was machen willst, dann überleg dir, ob du die Situation zum Guten verändern kannst. Mach dir Gedanken dazu. Du siehst irgendwas Schlechtes und es ist schön, wenn du das zum Positiven verändern möchtest. Aber der Muslim muss niemals einfach irgendwas machen. Einfach irgendwas machen, das ist Emotion. Nichts weiter als Emotion. Und da kommen genau diese ganzen Katastrophen raus. Man sieht die Bilder von dem Unrecht, was in unseren Ländern passiert. Syrien, Palästina, Pakistan, Indonesien, überall gibt es ja Katastrophen. Man sieht das und man denkt so, aber man muss irgendwas machen. Und irgendwas machen ist dann, keine Ahnung, er bastelt irgendwas Komisches und geht damit hier in einen Zug. Er muss ja irgendwas machen, man muss irgendwas machen. Er sieht irgendwas Schlimmes hier im Land und er muss irgendwas machen. Das ist nicht die Lösung. Wenn wir tatsächlich darüber nachdenken, über so etwas wie einen Sieg von Allah, er fängt damit an, dass wir nicht mehr einfach nur denken, wir müssen irgendwas machen. Und damit hat auch der Sieg des Propheten sallallahu alaihi wasallam angefangen. Der Sieg ganz am Ende. Und das hat der Bruder schon erwähnt, was aus Hudaybiyah herausgekommen ist. Die Muslime hatten diesen ekeligen Vertrag, aber sie gehen alle wieder zurück nach Medina. Und die Leute aus Mekka gehen zurück nach Mekka, sind ja quasi da geblieben. Und jetzt hatten die Muslime einen Vertrag für 10 Jahre. 10 Jahre ist Frieden und jeder kann mit den anderen arabischen Stämmen verhandeln. Und das haben die Muslime auch gemacht. Die sind jetzt zu den anderen Stämmen auf der arabischen Halbinsel gegangen. Das waren vorher noch deren Feinde. Ne? Die waren noch standen bei denen vor der Tür mit dieser 12.000 Mann Armee. Die sind zu denselben Leuten hingegangen und haben die direkt gefragt, wollt ihr nicht bei uns mitmachen? Jetzt war ihre Position aber eine ganz andere. Die Stämme waren sowieso sauer auf Mekka. Die schleppen uns durch die Wüste, 4 Wochen warten wir vor Medina, es kommt nichts dabei heraus, die waren sowieso sauer. Mekka wollen wir nicht mehr. Und jetzt kommen die Muslime zu diesen Stämmen. Aber jetzt waren sie nicht mehr diese Leute in Medina, die sitzen da und warten, ob der Tod kommt oder nicht. Die sind zu diesen Stämmen gekommen und die haben denen gesagt, hört mal zu, wir sind nur mit 2 weißen Handtüchern direkt nach Mekka gegangen. Du wirst denken, hey, was haben die mit dem Mekka euch gemacht? Die haben das doch nicht erleben lassen, doch. Wir sind alle wieder zurückgekommen, wir haben jetzt einen Vertrag für 10 Jahre. Was habt ihr gemacht? Ihr seid mit 2 weißen Handtüchern nach Mekka gegangen? Ohne Schwert und Rüstung? Die Muslime waren wer? Wow, was für eine Aktion. Und einige von den Stämmen, die haben direkt den Islam angenommen und gesagt, ey, wir sind dabei. Das ist so cool. Wir machen bei euch mit. Andere haben gesagt, okay, Muslime ist noch eine Sache für sich, wir denken drüber nach. Aber wir sind an eurer Seite. Ich meine, Leute, die gehen nach Mekka zu einer Armee mit 2 weißen Handtüchern, mit denen willst du keinen Stress haben. Ist besser, du bist bei denen. Wenn die mit 2 weißen Handtüchern nach Mekka gehen und die kriegen einen Vertrag, was passiert, wenn die nicht mit 2 weißen Handtüchern, wenn die mit einer Rüstung nach Mekka gehen? Lieber, wir machen mit euch einen Vertrag hier. Ey Leute, wir sind Bündnispartner, alles gut. Und einige haben gesagt, okay, Bündnisse, Islam ist ein bisschen viel, denken drüber nach, aber wir machen einen Friedensvertrag mit euch. Wir wollen keinen Stress. Wir gehen nicht mit Mekka, wir gehen nicht mit euch, klärt das unter euch. Die wollten sich nicht mehr einmischen. Die Muslime waren jetzt wer? Ihr habt das vielleicht schon mal auf, manchmal im Fernsehen, wenn eine Wahl ist. Da gibt es so Karten, was weiß ich, SPD-Gebiete sind rot und CDU-Gebiete sind schwarz. Und im Laufe des Jahres ändern sich manchmal diese Karten. So, hier ist der Hannover, ist keine Ahnung, das SPD, es wird langsam schwarz zur CDU oder was auch immer. Und ihr könnt euch das damals auf der arabischen Halbinsel vorstellen. Ganz zu Anfang, wo die Muslime in Medina waren, die ganze Insel war quasi mit den Arabern, mit Mekka, verbündet. Dann kam Hudaybiyah und in den Jahren danach immer mehr Stämme kommen zu den Muslimen. Wenn wir mal sagen, Mekka war vorher rot, Muslime waren grün, vorher war die ganze Insel rot und Medina war so ein kleiner grüner Fleck. Nach Hudaybiyah wird mehr und mehr grün. Hier oder? Die kommen alle mit. Und irgendwann einige Jahre nach dem Vertrag von Hudaybiyah, das war ja ein Friedensvertrag, keiner macht was. Die Leute aus Mekka haben diesen Vertrag gebrochen. Und jetzt haben sie Angst gekriegt. Denn die haben das auch nicht vergessen. Die Typen, die kamen mit 2 weißen Handtüchern. Wenn die mit der Armee kommen, wissen wir nicht, was passiert. Der Anführer aus Mekka geht nach Medina. Abu Sufyan. Und die Tochter von Abu Sufyan war mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam verheiratet. Und er geht zum Haus des Propheten sallallahu alaihi wasallam und seine Tochter ist drin. Er kommt rein und will mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam verhandeln. Und er will sich hinsetzen und in der Mitte liegt so ein Teppich. Und seine Tochter kommt, warte. Nimmt den Teppich weg. Und der Vater guckt sie so an. Hä? Was ist los, meine Tochter? Und die Tochter sagt ihm, du bist es nicht wert, dass du aus diesem Teppich sitzt. Kurz vorher stand noch hier in Mekka mit einer riesen Armee davor und die Muslime waren alle so. Jetzt kommt der Anführer aus Mekka und seine eigene Tochter, die sagt, warte, auf dem Teppich sitzt du nicht. Du kannst auf der Erde sitzen, den Teppich nehme ich weg. Und seine Tochter, er war nichts mehr. Und Abu Sufyan kommt zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und bettelt. Er sagt, bitte, nein, lass uns wieder den Vertrag verlängern und so. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, nein. Ihr habt ihn gebrochen, das ist euer Pech. Und Abu Sufyan geht zurück und die Leute, die vorher diese ganzen Verträge mit den Muslimen gemacht haben, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sammelt sie und sie gehen nach Mekka. Das war der Sieg, der später kam. Das war das, was Allah im Koran war, Ukhra tuhibbunaha, Nasrun min Allah wa fathun qareeb. Allah bezeichnet das im Koran als nebensächlich. Der eigentliche Sieg, er fing damit an, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine Generation großgezogen hat. Die mitmachen konnten, was immer kommt. Ist egal. Was passiert, ist egal. Die konnten alles durchmachen. Sie standen so an seiner Seite und sie waren in der Lage, ihre Emotionen zu kontrollieren. Das ist die eine Lehre, die wir aus diesem Ereignis mitnehmen können. Das war das, was Allah bezeichnet im Koran. Inna fatahna laka fatha mubina. Wir haben dir einen offenkundigen, deutlichen Sieg gegeben. Barakallahu alaikum wa alaikum. Und ich sage mal auch Heilung und vielen Dank fürs Zuhören. Ja.